Die Übergänge sind ja das Wichtigste und Staffelstabübergabe und auch Kommunikation miteinander. Und wenn dann Leute über Reisen berichten und wir Dullis haben, wir sind zu Hause geblieben. Ne? Einer, der auch in China war, ist Johannes Chemnitz und der ist jetzt auch zu Gast bei uns im Studio. Hallo Johannes.
Hallo.
Du warst auch in China. Wir haben gerade über China gesprochen mit Pebi. Wie lange warst du da?
Ich bin 4 Wochen durch China gefahren.
Alleine?
In einer Reisegruppe, aber sozusagen ich alleine in einer Reisegruppe.
Ja. Wie lange ist das her? Wann war das?
Oh, das ist schon viele Jahre her. Das war ein Abiturgeschenk von meinem Patenonkel gewesen. Der, ja, man muss reiche Paten aus dem Westen, muss man haben und dann kriegt man sowas geschenkt.
Ja. Also Pebert war ja, der neben dir sitzt, der war ja allein. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, Leute kennenzulernen und weil man dann so hilflos aussieht und so weiter. Hast du dich manchmal dort hilflos und ratlos gefühlt?
Ja, tatsächlich habe ich mich manchmal hilflos gefühlt. Und zwar war das so gewesen, dass ich mit einer anderen allein Reisenden in der Gruppe mich gut verstanden habe. Das war eine Richterin aus Nordrhein-Westfalen und die hatte lange blonde Haare. Und da ist es immer mal passiert, dass plötzlich ihr Kopf während des Gesprächs, während wir auf der Straße gelaufen sind, so nach hinten weggerissen wurde, weil wieder jemand in die Haare gefasst hatte, weil blonde Haare nicht so üblich sind und im Vorbeigehen in die Haare und dann hängen geblieben war und dann war der Kopf plötzlich weg. Das war so ein Moment, also dieses mehrmals vorkommen, es war jetzt nicht täglich, aber mehrmals, wo ich dachte, okay, das hat sich mir auf jeden Fall eingeprägt.
Mhm. Wir können ja sagen, ihr habt euch eben ja schon auch ausgetauscht, wer in welcher Stadt war. Carsten und ich kam gar nicht mehr hinterher. Du musst mal erzählen, auf dem Yangtze bist du auch gefahren und wie war das da? Da gab es auch so schwierige Situationen, hast du im Vorgespräch gesagt.
Es gab mehrere schwierige Situationen. Ich bin auch einmal aus einem Internetcafé rausgeflogen, weil ich nach der Falun Gong-Sekte gegoogelt habe und dann kam ein kleiner Polizist im Bildschirm und hat gesagt, jetzt ist hier Schluss. Und dann wurde ich auch rausgeworfen. Aber tatsächlich war das auf dem Yangtze mit das Interessanteste. Da sind wir mehrere Tage auf einem Kreuzfahrtschiff gefahren und die Situation war gewesen, dass wir regelmäßig nach unten gerufen wurden, um von dem Animationsteam quasi eine Vorstellung zu bekommen. Und ich habe mich da immer gewundert, da wurden dann auch immer die Vorhänge zugezogen und so und das war ganz anders, als was ich aus Europa kannte. Und irgendwann habe ich mich an Deck geschlichen und dann sind wir durch so einen richtig gelben Industrienebel gefahren. So stelle ich mir Bitterfeld in den 80er Jahren vor. Und es war einfach das Konzept gewesen, dass die Touristen das nicht sehen sollten. Deswegen gab es mehrmals am Tag, immer wenn man durch solche Industrieschlotgebiete gefahren ist, eine Vorführung, die manchmal ein bisschen radebrechend war, aber doch dazu geführt
hat. Jetzt muss man nochmal erklären, das ist erstens das Konzept Internetcafé und zweitens, in welchem Jahr das war.
Also genau, das ist gar sehr interessant. Das ist nämlich 20 Jahre her, was du erzählst. Ne?
Das ist auf jeden Fall 20 Jahre her, ja.
So. Und dann kann man nämlich die Entwicklung sehen, die ja wahrscheinlich grandios war. Du hast, Pebi, keine Schlote mehr gesehen. Du musstest nicht in den Internetcafé und du hast ein ganz anderes Bild irgendwie, habe ich den Eindruck.
Ja, ich glaube, dass da in den letzten 20 Jahren wirklich viel passiert ist. Also erstmal bezüglich Internetcafé. Ich bin mit eSIM gereist, also mit diesen virtuellen SIM-Karten, die man sich zubuchen kann. Ich hatte Zugang zu allen sozialen Medien. Also ich habe irgendwie TikTok, Signal, WhatsApp, Scheiß.
Moment, aber du konntest WhatsApp? Du hättest aber
nicht. Ja, wir haben ja auch irgendwie konversiert über WhatsApp und also das ist heutzutage. Also
als ich da war, das sind ein paar Jährchen her, da war es nicht möglich, auf Facebook zuzugreifen und so weiter. Da war das gesperrt. Das war bei denen nicht?
Das war also jetzt für Touristen gilt es.
Ne? Das wollte ich jetzt gerade mal nachfragen, vielleicht mal zur Einordnung. Ne? Ich bin jetzt der Einzige von euch, der nicht in China war. Ich komme mir gerade so minderwertig vor. Ja. Das wahrscheinlich ist wirklich davon abhängig, wie du sagst, Carsten, in welcher Funktion man hinreist, weil du als Journalist und ihr wart ja beide Touristen, da war es sicher nochmal was anderes, weil Journalisten mir und Journalistinnen erzählt haben, dass wenn sie zuletzt einmal in der China-Delegation war, dass da wirklich noch streng gehandhabt wurde und da genau geschaut wurde, wo du da rumsurfst. Ne? Mhm. Das sehe ich nochmal einen Unterschied. Aber weil Johannes das gerade gesagt hat mit blonde Haare und sowas Besonderes, Pebert, hattest du auch so Momente, wo du dich wirklich so als Europäer besonders gefühlt hast?
Also ich bin ab und zu mal von jüngeren männlichen Teenagern gefragt worden, ob sie ein Foto mit mir machen können, aber das ist sehr selten der Fall gewesen und ich habe gefilmt, also sehr viel, halt eben auch Fotos gemacht, gefilmt und hatte nie irgendein Gefühl, dass das irgendwie befremdend gewesen wäre oder so.
Also bei uns war es noch so gewesen, dass wir eine deutschsprachige deutsche Reiseleitung hatten und jeweils vor Ort eine chinesischsprachige Reiseleitung, die auch von der Partei immer ihren Parteiausweis getragen hat. Und es war auch immer ein Polizist dabei, der quasi den Abschluss gebildet hat. Und es war immer nicht ganz klar, guckt der, was wir fotografieren oder passt der nur darauf auf, dass uns nichts passiert.
Da scheint ja wirklich in den 20 Jahren was passiert zu sein. Ich weiß nicht, wenn du jetzt im Ländlichen gewesen wärst, denn Pebert hat, wir haben so eine Videotelefonie gemacht und du bist durch die Stadt gelaufen und hast Sicherheitskräfte gefilmt. Hier sind die Ordnungskräfte, da. Also du hast unbehelligt einen Livestream gemacht mit uns und hast gezeigt, was da ist. Das wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren so nicht, also war technisch gar nicht möglich, aber jetzt geht das. Das heißt, wenn du jetzt vor einem Fabrikgelände gewesen wärst, wäre es was anderes gewesen, aber in so touristischen Metropolen ist das offen, da wird nichts blockiert. Also ich habe das live gesehen.
Ich hatte nie irgendein Problem mit irgendeinem Zugang. Ich war in dunklen Parks, ich war in Hinterhöfen, ich bin überall, wo es mich interessiert hat, hingegangen und hatte nie ein Problem. Und die Luft war auch gut.
Das ist schön. Freut mich.
Ja, nee, weil über 50% Elektroautos mittlerweile rumfahren und die Vergaser dürfen nur noch irgendwie an ungeraden oder geraden Nummernschildern, also jeden zweiten Tag fahren, und das macht sich total bemerkbar.
Wir sind jetzt trotzdem schon wieder im Werten, habe ich den Eindruck, dass wir schon wieder in unserer westlichen Arroganz sind und das Bewerten. Johannes, hast du das auch festgestellt, dass dann, als du dort warst, eine Art Demut da war, schon ob der Dimension und ob der auch so westlichen Sicht, die wir haben, was so Werte und Normen betrifft, oder bist du jetzt schon wieder auf Linie?
Eine Demut auf der Größe dieses Landes und in der Entwicklungsgeschwindigkeit, die dieses Land hingelegt hat, da kann man nichts anderes als Demut empfinden. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ganz normal, immer das Vertraute mit dem Neuen zu vergleichen, und das gehört auch dazu, und da bin ich immer der Meinung, muss man sich nicht für schämen für, dass man das tut, und dass sich da eine moralische Bewertung dessen einschleicht, auch das ist nicht ungewöhnlich und gehört irgendwie dazu. Die Frage ist ja, bleiben wir weiterhin offen, uns das anzugucken, und nehmen eine kritische Distanz auch zu dem, was wir als vertraut oder wahr oder normal annehmen.
Mir ist ja, mich verblüfft ja, dass es so einfach geht. Also ich habe ja erst gedacht, der Pebert, der Nicht-Peter, der wird doch niemals nach China fahren. Gar nicht allein, es geht doch gar nicht. Muss man doch Visa beantragen. Die lassen sich doch nicht da alleine rumspringen. Und dann war das sehr einfach. Da ist es ja schwieriger, nach Dubai zu kommen oder so. Also das war relativ einfach, da zu sein. Und dadurch das alles zu buchen und zu machen, dass es so unkompliziert geht, das hat mich überrascht. Und würdest du sagen, Pebert, dass du Leute ermuntern würdest, auch dahin zu fahren? Im Urlaub gibt ja, wie heißt das, Hawaii von China heißt?
Die Insel Hainan im südchinesischen Meer, ja.
Also man kann von Tonkin. Ganz normal auch Urlaub machen. Also wenn man nicht so soziologisch unterwegs ist wie du, geht das auch?
Ich habe es ja nicht gemacht. Ich hatte es erst ursprünglich mal geplant, aber es ist ja dann, also ich bin ja dann in Chongqing sozusagen hängen geblieben und in Nanning auch, in einer anderen Großstadt. Aber also ich würde sagen, kann man machen. Und ich glaube, dass China wirklich die Türen aufmacht. Die wollen Tourismus und die wollen, dass Leute kommen.
Meine letzte Frage jetzt zu China, bevor wir dann auch noch ein bisschen auf das Jahr vielleicht zurückblicken und dann auch auf Serien, wäre nochmal die Frage, und das ist ja interessant, diesen 20-Jahres-Abstand auch zu haben, der zwischen euch beiden liegt, so Stichwort Digitalisierung. Ich glaube, das ist immer eine Reise in die Zukunft, auch wenn man nach China fährt, ne? Also vermute ich mal, dass schon 2005 rum, wann du da warst, so ein bisschen später, die da schon wesentlich weiter waren. Und Peber, du kannst wahrscheinlich jetzt bestätigen, dass da vieles ist, was bei uns vielleicht erst in 3 Jahren ist. Vielleicht könnt ihr da nochmal was dazu sagen.
Wir waren ja als Reisegruppe unterwegs, und insofern über die Digitalisierung im Alltag habe ich damals nicht so viel mitbekommen. Ich habe das eher dann später gelesen, in wie vielen Fällen China da jetzt Vorreiter ist, im Guten wie im Schlechten aus europäischer Sicht, wie Carsten ja gerade gesagt hat. Ich glaube, dass das, was China da tut, was in der Gesellschaft dort passiert, das ist wahrscheinlich einzigartig auf dem Planeten. Es wird niemanden geben, der so stark auf AI, künstliche Intelligenz und so weiter setzt, in der Bewertung des Lebens, des Zusammenlebens, der Automatisierung und so weiter. Ja.
Wie war's jetzt? Du hast ja mehr dann den Alltag mitbekommen, Pebert. Wie war es bei dir?
Ja, also für mich war es erstmal sehr spannend, weil ich eigentlich ja auch von der Sache skeptisch gegenüberstehe, vor allem hier in Deutschland. Aber in China mit WeChat und Alipay habe ich Kontakte bekommen. Ich habe irgendwie mich mit Leuten anfreunden können, bin in irgendwelchen Chatgruppen gewesen. Mittlerweile kann man bei WeChat irgendwie auf die Botschaft drücken und dann übersetzen. Also man kann sich sozusagen das Chinesische auf Deutsch sogar übersetzen und das Deutsche aufs Chinesische. Ich habe mit Leuten Gespräche geführt über WeChat. Also ich habe so viel Social Media gemacht in den 2 Wochen in China wie in 2 Jahren in Deutschland nicht.
Du hast Schlagzeug gespielt, war eine Schlagzeugschule auf der Straße, die haben dich dann mal rangelassen. Und da ist ja, wo war das, wo die ganzen Karaoke-Anlagen auf der Straße waren?
Das war in Nanning in Südchina.
Ah, das heißt, eine Karaoke-Anlage neben der anderen, da ist ja eine Art, und da wurde getanzt, ich habe ja gesehen, die Videos, da wurde getanzt, Tischtennis gespielt, gesungen und da ging es gar nicht mal darum, großes Publikum zu haben, sondern das einfach zu machen.
Genau, das ist einfach die Äußerung der Lebensfreude da. Das wird halt eben die ganze Zeit gesungen. Wenn ich mein Hotelzimmer aufgemacht habe, dann kam eine Symphonie, eine Kakophonie von 10 verschiedenen Gruppenproben rein. Das ist, und das geht den ganzen Tag so. Und um so gegen 10:30, 11 ist dann irgendwie Nachtruhe.
Ist Schluss.
Ja. Wir blicken gleich weiter zurück und machen jetzt erstmal eine kurze musikalische Pause.
Mir ist so bange, bang, oft stundenlang, lang. Mir sind die Knie weich wie warme Schokolade. Ich bin ein bange Mann, der nie ein Held sein kann. Ich bin ein bange Mann, das finden alle schade. Wenn die Nacht auf dem Dach hockt und die Schatten herauslockt, hab ich immer ein Gefühl, dass ich überhaupt nicht haben will. Mir ist so bange, bang, oft stundenlang, lang. Mir sind die Knie weich wie warme Schokolade. Ich bin ein bange Mann, der nie ein Held sein kann. Ich bin ein bange Mann, das finden alle schade. Still, still, was war denn das? An der Wand, da geht etwas. Sachte, sachte, reg ich mich. Hilfe, da bewegt es sich. War da nicht ein spitzer Schrei? Jetzt rufe ich sofort die Polizei. Ist dort die Kriminalpolizei?
Am Apparat!
Jemand liegt auf der Lauer.
So, so.
Macht mich schwach auf die Dauer.
Na du!
Riesengroß und wie ich sehe, reg ich mich, bewegt es sich, oh weh. Mir ist so bange, bang, oft stundenlange lang. Mir sind die Knie weich wie warme Schokolade. Ich bin ein bange Mann, der nie ein Held sein kann. Ich bin ein bange Mann, das finden alle schade.
Scheint der Mond heute heller?
Ja.
Rühr dich nicht von der Stelle.
Nein, nein.
Angst macht dir dein Schattenfleck. Kommt der Tag, dann geht der Fleck weg.
Mir ist so bange, bang, oft stundenlang, lang. Mir sind die Knie weich wie warme Schokolade. Ich bin ein bange Mann, der nie ein Held sein kann. Ich bin ein bange Mann, das finden alle schade.
Da bewegt sich ein Schatten.
Ja, das ist nämlich Mimili, der Stadtkaninchen, ganz hervorragend. Wieso spielen die Kindermusik? Weil es gibt keine Kindermusik, verdammt nochmal. Es gibt nur gute Musik und schlechte Musik. Und gute Kindermusik ist gute Musik einfach nur. Und nicht dieses infantile lalala. Es gibt nämlich infantile Erwachsenenmusik. Es gibt nur gute und schlechte Musik. Fertig.
So. Ich finde es schön, dass du mal so ein Plädoyer dafür ausgesprochen hast. Das ist gut und das kann ich nur unterschreiben. Ja. Wir haben weiterhin 2 Gäste im Studio, Pebert und Johannes. Wir haben eben über China gesprochen, China-Erfahrung. Wir blicken so ein bisschen, weil es eine der letzten Sendung ist von unterdessen in diesem Jahr 2025, blicken auch wir, Carsten und ich, ein bisschen zurück. Und jetzt kommen wir von China, jetzt kommen wir wieder über das medial Vermittelte. Wir reden nämlich konkret über etwas, wo ich gar nicht mehr so drin stecke, über Serien, nicht mehr. Ja, ich war früher jemand, der in den 80ern sowieso das A-Team geschaut hat. Ich habe auch noch 24, 24 in Nullern geschaut. Bei Breaking Bad war ich noch mit dabei. Aber die neuesten Serienentwicklungen, die habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich kenne die Namen, über die werden wir jetzt auch sprechen. Mhm. Und ich finde es ja schon mal interessant, dass es schon mal eine Serie gibt, auf die drei, ihr drei euch vielleicht sogar einigen könnt, ihr alle drei sie gesehen habt, nämlich Pluribus. Ein bisschen so ein komplizierter Name, ist die neue Serie von Vince Gilligan, der vorher eben Better Call Saul und Breaking Bad mitgemacht hat. Und vielleicht, Johannes, ich gebe mal einfach entspannt an dich ab, kannst du mal so in zwei Sätzen zusammenfassen, was die Grundidee dieser Serie ist?
Fies. Es ist wirklich gemein, weil man will ja vor allen Dingen auch nicht zu viel verraten für diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben. Ich versuch's mal so. Wir sehen eine Schriftstellerin, die nicht besonders glücklich ist mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit.
Eine deutsche Zicke, oder?
Ja, ein bisschen eine Zicke. Und die erlebt einen weltweiten Zusammenbruch. Was diesen weltweiten Zusammenbruch verursacht hat, das geben wir jetzt mal nicht auf. Aber dieser weltweite Zusammenbruch ist eigentlich auch ganz schnell wieder vorbei. Und wir leben in einer neuen Zeit. Und sie ist ein Anachronismus dieser alten Zeit. Und das macht das so interessant.
Die ist allein mit diesem Kollektivismus, kann man schon sagen, wird in den Ankündigungen auch beschrieben. Oder wäre das jetzt zu Spoiler?
Ich habe mich letztens mit Patrick, bei der Weihnachtsfeier von Radio Frei, habe ich mich mit Patrick von den glorreichen Halunken unterhalten. Und als jemand versucht hat, Pluribus in größerer Runde zu erklären, hat er sofort dazwischen gekrätscht und hat gesagt, das darf man jetzt alles nicht verraten. Deswegen habe ich jetzt mich eher zurückgehalten.
Aber das ist ein guter Punkt, deswegen halte ich mich jetzt auch zurück, auch bei Pebert. Aber du hast die Serie gesehen. Aber kannst du zumindest mal sagen, ist das eine Serie, Pebert, wo man, also ich bin aber so ein bisschen altmodisch, nach Folge 1 Lust auf Folge 2 hat? Also ich bleibe mal so höchst allgemein.
Das würde ich mal sagen, hat die Serie auf jeden Fall geschafft. Und ich denke, man spoilert nicht, wenn man die Beschreibung des Showrunners Vince Gilligan sagt, dass es halt eben um eine Frau geht, die in einer miserablen Stimmung ist und die versucht, eine Welt vom Glücklichsein irgendwie abzuhalten.
Ja,
das ist nicht zu viel verraten.
Ja, die ist natürlich ganz toll, weil die mit der miserablen Stimmung und alles sind so kommunistisch, kollektivistisch gut drauf, weil sie miteinander verbunden sind, das kann man schon verraten. Das wird ja auch relativ am Anfang dann erklärt. Das ist der Grundaufbau so und sie kann da und wie sie da, also was bedeutet glücklich sein, was bedeutet Gemeinschaft und alles, ob das optimale Glück, können wir überhaupt damit leben? Das sind so philosophische Fragen. Und es ist auch witzig, oder? Also Pluribus, auch eine witzige Serie.
Wir werden dann mit Johannes gleich ja nochmal ins Detail gehen, nicht nur über Pluribus, sondern über Serien allgemein. Aber an euch nochmal die Frage, an euch drei sogar. Carsten, nehme ich jetzt mal bewusst mit an Bord, weil du es ja auch mitgesehen hast. Wie wählt ihr denn Serien aus? Weil ich finde, ein Problem für mich ist, es gibt zu viele Serien. Wie kommt ihr denn auf gute Serien? Sind das Empfehlungen von Freunden und Freundinnen? Oder ist es in dem Fall der Name Vince Gilligan? Was ist es denn?
Bei mir ist es eine Mischung aus allem, kann ich sagen. Ich höre auf das, was Freundinnen und Freunde sagen. Ich lese Kritiken im Internet, ich gucke mir Bestenlisten an und ich lasse mir auch vom Algorithmus was vorschlagen.
Ja, aber das Beste ist natürlich Freunde, oder? Die sagen, oh, das war gut, das war schlecht.
Ja, ich habe aber auch ein paar Mal da ins Klo gegriffen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine neue Serie angefangen, Weihnachten allein zu Hause oder sowas. Mhm. Hochgelobt gestern am Frühstückstisch, habe ich gedacht, muss ich gleich anfangen, habe mir die ersten drei Folgen angeguckt und eine norwegische Serie läuft auf Netflix. Ich habe gedacht, nee, da finde ich keinen Zugang zu. Das ist, ich bin ein großer Freund der Romcoms, also der romantischen Komödien, aber hier habe ich keinen Zugang für mich gefunden.
Pebert, wie ist es bei dir? Also
bei mir, ich möchte mal sagen, dass ich bin ja hier, ich glaube, der einzige mit West-Sozialisation. Meine erste Serie, die ich irgendwie nach anfänglichem Widerstand dann nach drei Jahren geschaut habe, war Dallas. Das war die erste Serie mit Cliffhangern und da wollte man dann wissen, was passiert nächste Woche.
Das war auch
Woche.
Meine erste Serie mit ostdeutscher Sozialisation. Also da sind die Unterschiede gar nicht so groß.
Okay, da hätten wir mal nachgucken können als Volkspolizei. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Pluribus habe ich jetzt gesehen, weil ich mir eine Apple-Geschenkkarte gekauft habe, um mein Apple-Konto aufzuladen und dabei war sozusagen einen Monat Apple TV für umsonst dabei und dann habe ich gesehen, ach Pluribus, guckst du mal an. Ansonsten bin ich auch mit dem Thema Serien eigentlich raus, weil mich hebt es nicht mehr an. Breaking Bad war toll, danach gab es auch noch ein paar gute Serien, aber jetzt ist dieses ganze Fernsehding für mich irgendwie gelaufen.
Das ist ein Grund, ihn rauszuschmeißen?
Wir schmeißen ihn jetzt raus.
Ich weigere gerne,
bevor wir dich rausschmeißen, sagen wir, es gibt natürlich auch noch andere Streaming-Dienste, ne? Also Netflix und Amazon. Es gibt natürlich auch die hervorragende ARD-Mediathek und ZDF-Mediathek, dass wir einfach mal das komplette Programm
mit abgehandelt haben. Ja, das reicht mir jetzt.
Ich gehe zurück nach China. Könntest du vielleicht noch mal ein paar nette Wünsche? Du musst ja zurück nach Berlin und das ist wirklich ein Moloch. Also die Großstädte in China sind keine Molochs, aber Berlin ist es schon. Da riecht es schlimm, das sind komische Menschen und da gehst du zurück. Kannst du noch ein paar Wünsche
Herr Rose, ich möchte jetzt wirklich mal, ich möchte jetzt bitte mal, dass Sie sich ein bisschen zügeln. Ich war in der Oldenburger Straße, da liegt auf der Terrasse liegen Glasscherben rum. Also ich fahre jetzt wieder nach Berlin in die Sicherheit. Und bereite irgendwie meine nächste China-Reise vor, um da dauerhaft zu leben.
Und wir bedanken uns bei Pebert, dass du hier gewesen bist. Danke, dass du mal einen Zwischenstopp eingelegt hast.
Pebi sucht das Feuerpferd, das im Jahr 2026 wieder am Start ist. Und ich wünsche alles Gute für die Suche nach dem Feuerpferd. Es ist ein hervorragendes Sternzeichen.
Vielen Dank, Herr Rose.
Tschüss, Pebi. Alles Gute. Ciao.
Und wir können ja schon mal sagen, also vielleicht, weiß ich nicht, wollen wir noch eine kurze Musik hören? Also vielleicht so als kleinen Break und dann gehen wir mal in die Tiefe, was Serien angeht. Ich versuch's zumindest, wir versuchen es und geben unser Bestes.
Schau, da kommen sie. Auf dünnen Beinchen. Dünn und kraftlos, wie auch ihre zarten Hände. Nichts kann sie halten, geschweige denn Pistolen und Macheten für den kommenden Aufstand. Aber sie wollen doch, unbedingt sogar. Doch nur der Wille ist nicht genug für den Aufstand der dünnen Hipsterärmchen. Handys in Nordkorea, kein Empfang. Hipster in Nordkorea? Unbekannt. Ein Hipster nennt man den wichsenden Schatten. Ein anderer zeigt uns seinen Taschenschmeichler. Sie sind fröhlich, doch zu schwach, um Gewehre zu halten. Zu ängstlich für den bewaffneten Kampf. Doch so geht Revolution nicht. Und nur der Wille ist nicht genug für den Aufstand der dünnen Hipsterärmchen. In Curry gekleidet, Hipster durch den Totmann-Knopf, Hipster zigulbernd, Hipster auf Leerfahrt, Hipster können Minentaucher sein, Hipster jagt den Fuchs den Baum hoch, Hipster endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie, komm, sie, sie, Gullwand. Sie, 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 Gullwand. Gullwand, sie. Schau, da kommen sie. Auf dünnen Beinchen, dünn und kraftlos, wie auch ihre zarten Hände. Nichts können sie halten, geschweige denn Pistolen und Macheten für den kommenden Aufstand. Sie sind fröhlich, doch zu schwach, um Gewehre zu halten. Zu ängstlich für den bewaffneten Kampf. Doch so geht Revolution nicht. Und nur der Wille ist nicht genug für den Aufstand der dünnen Hipsterärmchen. Der Aufstand der dünnen Hipsterärmchen. Der Aufstand der dünnen Hipsterärmchen. Come on. Das ist der Aufstand! Das ist der Aufstand! Der Aufstand der dünnen Hipsterärmchen! Come on, come on, come on, come on!
Ach, so, Mensch, muss ey, Musik, ist, ja. so muss das sein.
Ja, da sind wir so ein bisschen so angenehm aufgekratzt auch. Ja, und jetzt kommen wir wieder runter, denn wir haben den Ruhepol schlechthin hier mit sitzen, Johannes, und wir wollen über Serien sprechen, Serien 2025. Und wir haben extra im Vorfeld eben schon mal gesagt, über was für Serien reden wir eigentlich 2025. Wir fangen mal mit den naheliegenden an, weil das kriegt selbst ein Blinder mit einem Krückstock mit, dass da gerade die Vorsicht. Letzten Folgen von Stranger Things laufen. Also da wird extrem eine Marketingkampagne gefahren. Und Johannes, das kann man sagen, du hast hast schon die ersten der letzten Folgen gesehen. Wie fandst du es bislang?
Total interessant wieder, wobei es diese Serie, die ja schon dieses Nostalgiegefühl vermittelt, jetzt selber zum Nostalgiegefühl wird, weil eben alles klar ist. Es ist jetzt die letzte Staffel. Wir werden uns von den Charakteren verabschieden müssen. Mit dem ganzen Bohai, der es um diese Serie gemacht wird, ist es eben selber zu dem Nostalgiegefühl geworden, was es eben vorher war. Insofern, ich lieb's. Ja, es ist eine viel gute Serie.
Wenn du sagst, es ist interessant, dann heißt es doch, das stimmt nicht ganz. Du bist nicht 100% begeistert, jetzt wie bei Slow Horses. Also das ist interessant, ist doch kein guter Einstieg. Begeisterung klingt anders.
Ja, das mag sein. Es hat mich nicht so gecatcht wie die dritte Staffel. Aha. Das gebe ich zu.
Ist es die im Einkaufszentrum
spielt? Die im Einkaufszentrum, die wird von den Fans ja häufig als die schlechteste Staffel bezeichnet, eben weil es so klamaukartig an manchen Stellen ist. Mhm. Aber das hat mich viel mehr mitgenommen. Wenn es nicht so horrormäßig ist, da fühle ich mich
hier. Könnt ihr nochmal erklären, was der Versuchsaufbau ist, ob das immer die gleichen Darsteller sind und worum es da geht?
Genau, also wir in Stranger Things, das ist der Ausgangspunkt, eine kleine Stadt in den USA, in Hawkins, eine typische idyllische Kleinstadt in den 80ern. Wir sehen eine Gruppe junger Jungs am Anfang, später werden sie zu jungen Männern, die ja die klassischen Nerds sind aus dieser Zeit, in der es noch die Sportler und die Nerds gab. Das ist heute ja nicht mehr so. Und diese Nerds sind halt so richtig typische Nerds. Sie spielen Dungeons and Dragons, so ein Rollenspiel, wo man...
Computerspiel, aber mit
Karten. Nee, noch keine Computerspiele, lange vor der Computerspielzeit, Anfang der 80er. Ach, so. Die kommen dann in den späteren Staffeln, kommen die dann erst dazu. Und jedenfalls passiert...
Spielen so Brettspiele spielen die, oder?
Brettspiele, Rollenspiele, Brettspiele, genau, so zusammengefasst. Und dann passiert etwas Übernatürliches. Einer der Freunde verschwindet auf dem Nachhauseweg und
Will Byers,
The Missing of Will Byers ist die erste Folge. Und dann geht es darum, dass die Freunde versuchen, selber rauszufinden, was ist mit ihrem Freund passiert. Und dann kommen sie eben einer großen, was sie erst denken, Verschwörung. Später stellt sich eben heraus, da ist was Übernatürliches am Werk, die Upside Down, also die andere Welt, die sich unter unserer Welt verbirgt und in der alles umgedreht ist.
Das klingt richtig gut und krass cool. Nicht, wir wollen auch ruhig mal so ein bisschen kritische, wir sind so kritische Nasen. Also jetzt ist ja Staffel 5, ich habe Staffel 1 gesehen, fand es auch ganz gut, genau wie du es erzählt hast, aber man könnte auch böse sagen, wer E.T. gesehen hat und Poltergeist in den 80ern, der kennt eigentlich Stranger Things. Es ist eine gut gemachte Retro-Serie, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich nach einigen Folgen, nach einigen Staffeln dann doch ein bisschen verläuft.
Ich empfinde das nicht so und ich muss ja sagen, obwohl ich ein Kind der 80er bin, bin ich ja in den 90ern aufgewachsen. Eigentlich bin ich ja ein Kind der 90er. Diese ganze Nostalgie, die diese Serie einspielt, die ist ja eigentlich für Leute, die 10 Jahre älter sind, nochmal als ich gedacht. Mhm. Und für mich verliert es nicht diesen Reiz, den die Serie hat, auch wenn viele popkulturelle Zitate drin sind. Sollen sie ja auch sein. Ne? Es soll ja genau auf diesen ganzen Tropen einzahlen, die wir aus den bekannten Filmen, aus den bekannten Serien heraus kennen. Und trotzdem finde ich, gelingt den beiden Regisseuren beziehungsweise den beiden Machern, den Duffer Brothers, immer wieder doch was Überraschendes, noch einen neuen Twist, noch eine so ein Fingerzeig auch auf unsere moderne Welt einzubringen. Und ich glaube, das setzt es auch von anderen 80er-Jahre-Serien ab. Wenn ich jetzt so zum Beispiel an die deutschen Interpretationen wie Der letzte Bulle denke, die es nur schaffen, sich quasi über Wokeism lustig zu machen, aber dann darin das Woke-Sein lustig zu machen, wo ich grundsätzlich auch nichts dagegen habe, aber es verbleibt halt auf diesem Niveau. Und da gehen die Duffer Brothers eben tiefer und kritisieren eben auch ganz subtil beispielsweise den amerikanischen Präsidenten und so weiter. Das ist schon sehr gut, ja.
Wir können ja mal so weiter durchspazieren, um euch auch mal so eine Brücke zu bauen, weil ich habe die Serie nicht gesehen. Und unabhängig voneinander habt ihr beide mir diese Serie empfohlen, die ein Slowburner ist. Passt auch ganz gut, denn wir kommen zu Slow Horses. Eine Serie, die so ein bisschen, habe ich das Gefühl, unterm Radar läuft, obwohl sie jetzt bei den aktuellen Golden Globe-Nominierungen auch immerhin 2 Nominierungen bekommen hat. Und das ist eine Serie, in der, wenn ich euch glauben mag, ihr könnt gerne mal so ein bisschen berichten, Gary Oldman, der Schauspieler, mit fast die Rolle seines Lebens spielt.
Oh. Für mich auf jeden Fall. Also vielleicht zur Geschichte kurz, Slow Horses behandelt eine Abteilung des amerikanischen, des englischen Geheimdienstes. Des englischen Geheimdienstes, und zwar die Ausgemusterten, die man nicht rausschmeißen kann oder will, die aber auf jeden Fall nicht mehr im realen Leben irgendwie dabei sein sollen, also bei den großen Operationen. Und die werden in so ein in so eine runtergekommene Rumpelbude und werden mit irgendwelchen Dulli-Aufgaben beschäftigt.
Die sind massiv degradiert.
So. Massiv degradiert.
Die dürfen aber, weil sie Geheimnisträger sind, also sie werden noch so bei der Stange gehalten, aber das ist im Grunde sind das die Loser.
Die Loser. Naja, und Gary Oldman spielt den Abteilungsleiter dieser Abteilung. Und man kriegt so nach und nach mit, der war mal eigentlich was ganz Großes. Der hat eigentlich wirklich Ahnung von dem Job, im Gegensatz zu seinem Dulli-Haufen. Der Dulli-Haufen, der stellt sich dann aber so nach und nach, ne, das ist natürlich die Prämisse, da passieren irgendwelche Sachen, der große Geheimdienst, der verkackt Sachen und der Dulli-Haufen rettet es dann irgendwie. Und manchmal weiß man nicht so richtig, ist Gary Oldman nun der Bremsklotz, der sie eigentlich aufhält, oder versucht er sie eigentlich alle nur zu retten? Meistens sieht es immer so aus, als versucht er sie eher zu retten.
Ich glaube, die Geschichte ist ja die, dass die Abseitigen, die Schrägen, die Nerds, die Ausgestoßenen, die Schrägen oftmals die Kreativen sind, die abseits denken und die auch natürlich gut sind und die auch was haben. Ne? Also das ist so ein Plädoyer dafür, dass die schrägen Menschen, dass die nicht in diese Gemeinschaft einfügen, dass jeder was hat und die man muss als Gruppe zusammenbringen und man muss sie befähigen und natürlich, also was das Heftigste ist, dieses Ekel, der spielt ja das größte Ekel, was man sich vorstellen kann. Der ist ja so eklig, dass man beim Serienschauen ihn riecht. Das Dumme, also der ist so richtig der Furz der Macht. Das ist also wirklich ein ekelhafter Typ. Der aber letztlich, also er ist richtig schmierig, oder?
Okay, absolut. Unsympathisch, behandelt seine Leute auch richtig schlecht, beleidigt sie die ganze Zeit, macht sie dumm. Seine Mitarbeiterin ist eine trockene Alkoholikerin, der versucht ja immer Alkohol aufzuschwatzen und sowas. Also wirklich ein Unsympath.
Unsympath und dennoch, und das ist ja wieder die Gleichzeitigkeit, die Ambivalenz, wenn man das aushält zu gucken, ist es trotzdem spannend, dass diese Truppe, dass die einem ans Herz wächst, weil die alle so schräg sind. Also und er, am Ende befähigt er sie trotzdem. Und liebt sie auch und schützt sie. Das ist ja dann, kann man glaube ich verraten, dass er sie am Ende auch gern hat, obwohl er sich selber hasst und die hassen sich ja selber auch, weil sie alles vermeintliche Versager sind, ne? Im gesellschaftlichen Kontext, ne? Aber alle auf ihre Art was haben, was Geniales. So, ne? Und und er befähigt sie und hält sie zusammen. Mich hat das fasziniert, dich auch?
Und das auf jeden Fall. Und was mich total fasziniert hat, dass es die erste Serie ist im Geheimdienstspektrum, die so mit diesen typischen Geheimdienstmythen bricht. Ja. Ne? Wir kennen alle die klassischen Geheimdienstserien, ob das nun Jack Bauer ist, ob das 24, Mission Impossible 24, die ganzen CIA-Geschichten, wo immer Geheimdienst als sozusagen das große Ding, ob es nun gut oder böse ist, das wird ja in manchen Filmen unterschiedlich behandelt. Aber ich glaube, hier wird Geheimdienstarbeit als etwas dargestellt, was tatsächlich sehr viel realistischer ist, was man aber häufig vergisst, nämlich dass dadurch, dass diese ganze Geheimhalterei und dieses doppelt und dreifach und vierfach Betrügen zum Beruf gehört, ist es einfach ein totaler Mindfuck, ein totaler Clusterfuck. Alles geht eigentlich schief und man ist eigentlich nur noch damit zu beschäftigt, die vorher auszutreten, die man selber gelegt hat.
Ja. Und das ist dafür ein gesellschaftliches, ein schönes, wie nennt man das, Allegorie auf die Gesellschaft. Passt super.
Also ihr habt mich richtig überzeugt und für alle, die jetzt zuhören, kann man ja auch nochmal sagen, also zum Mitschreiben, Slow Horse, das gibt es ja auch schon mehrere Staffeln, Fall für Jackson Lamb. Und du wolltest noch was sagen?
Ich wollte noch ergänzen, 22 ging es los, 5 Staffeln, läuft bei Apple TV und man kann ja so anders natürlich auch streamen. Das ist, glaube ich, warum unterschätzt wird. Diese scheiß vielen Streamingdienste, wenn es in der ARD-Mediathek laufen würde, wäre es natürlich bekannter, aber man kann sich doch nicht alle Streamingdienste abonnieren. Das ist auch ein Problem, dass gute Serien leider untergehen aus dem Grund.
Das heben wir uns mal für den Schlussteil. Ja. Des Gesprächs auf, weil das sind so grundlegende Fragen. Ich würde sogar gegenhalten, dass selbst eine ARD-Mediathek es untergehen könnte. Aber wir spazieren mal durch verschiedene Serien noch durch dieses Jahr, einfach um mal einen Haken hinterzumachen zu können. Andor Staffel 2. Andor ist sozusagen aus dem Star Wars Universum und hochgelobt, komischerweise gar nicht so erfolgreich gelaufen, die zweite Staffel. Aber viele Star Wars Fans sagen so, so stelle ich mir mein Star Wars vor. Und ich frage jetzt erstmal zuerst Johannes, kannst du das bestätigen oder warst du eher enttäuscht von Andor? Also wie stehst du zu Andor Staffel 2?
Da bin ich ganz bei den vielen Star Wars Fans. Für mich war Andor der Augenöffner. Ich habe tatsächlich auch aufgehört, die ganzen Star Wars Serien nachzugucken und am Ball zu bleiben, und bei Andor bin ich aber dran geblieben und habe auch jeder neuen Folge entgegengefiebert. Und besonders dramatisch ist es natürlich, und das ist so ungewöhnlich für amerikanische Serien, dass ich es erwähnen muss, besonders dramatisch ist, dass man ja weiß durch Rogue One, weil Rogue One setzt sozusagen am Ende von Staffel 2 von Andor an.
Genau, Rogue One ist der Kinofilm gewesen, Spin-off aus der Star Wars Serie, genau.
Wir wissen, wie es für alle Charaktere ausgehen wird. Und das ist, glaube ich, das, was so richtig wehtut manchmal beim Schauen. Ne? Man identifiziert sich ja stark mit diesen Serien, aber oder mit den Figuren in der Serie, und dann weiß man, okay, dann kommt dieser Kinofilm und wir wissen alle, wie der für diejenigen ausgehen wird.
Wissen wir alle nicht. Wir wissen es nicht alle, die Nerds wissen es. Und ich kann es auch komischerweise wieder vergessen in dem Moment, wo ich schaue. Aber eine absolute Empfehlung. Andor hat im Grunde die Star Wars Philosophie, die ja damals revolutionär war, von der Ästhetik, von der Aussage, nicht ganz so religiös überfrachtet, wie so, es ist schmutzig. Alles, was das durch CGI und durch Effekte kaputt gemacht worden ist, was es so künstlich und so, hat den Schmutz hervorgeholt, die Beziehung, die Revolution, das Thema Macht, Rebellion, gut, oder?
Und es zeigt vor allen Dingen, was eine autoritäre Herrschaft mit dem kleinen Menschen macht. Ne? Ja. Sonst sehen wir immer die Jedis, die Jedi, wie sie irgendwie kämpfen mit mal den Verbündeten, mal den Verbündeten. Ist eigentlich relativ irgendwie langweilig, aber hier sieht man, wie ein einzelner TIE Fighter einen ganzen Planeten beherrschen kann. Und das wurde halt vorher nie. Die sind einfach in Tausenden vom Himmel gestürzt bei den großen Schlachten in den Star Wars Filmen. Aber hier sehen wir in Andor, sehen wir einen TIE Fighter quasi, was für eine Angst der bei der lokalen Bevölkerung auslösen kann, weil er einfach diese Macht ist.
Da könnte man jetzt nur noch fragen, bevor wir zur nächsten Serie kommen, wenn das so gelingt in Andor Staffel 2, und es gibt ja auch Fans von Mandalorian, es gelingt ja teilweise im Star Wars Universum, warum, ich sag's jetzt mal so salopp, haben sich denn so verdattelt bei den jüngsten Star Wars Kinofilmen? Also man müsste sich ja, um mal einen Namen jetzt einfach zu nennen, zu Andor, Tony Gilroy steckt mit dahinter, hat und dann auch die Bourne-Filme mitgeschrieben, und offenkundig ist es ja ein fähiger Mann. Ich verstehe dann immer nicht, warum man dann nicht sagt, als Kathleen Kennedy, die jetzt für die Star Wars Filme verantwortlich ist, den holen wir uns, den binden wir langfristig und machen auch die neuen Kinofilme so. Tja, habt ihr eine Erklärung dafür?
Nee, ehrlich gesagt tatsächlich auch nicht.
Ja gut, aber wir sind ja Kinder, das ist ja...
Also, ihr könnt es ja nicht entscheiden. Ja.
Das ist eine offene Frage, ja.
Es zeigt eigentlich, wie es geht, will ich damit nur sagen.
Vielleicht geht, antworte ich mit...
die Hoffnung verloren ist, oder? Man denkt ja immer, es ist nicht mehr...
Sie können es nicht mehr, denkt man.
Ja. Kulturpessimisten Boris, der sagt, alles scheiße, ab den 70ern, da wird keiner richtig, richtig gut mehr erzählt und so. Es gibt gute Beispiele, das ist gute Geschichten. Und da kommen wir auch noch zu einem Typen, der Taylor Sheridan, dass es die guten Erzähler und Erzählerinnen immer noch gibt. Aber es ist natürlich so viel mehr, man muss sich die Sachen rauspicken. Deswegen machen wir auch jetzt das Gespräch. Also Mandalorian auch ganz gut, nicht so gut wie Andor, aber Mandalorian auch eine gute Star Wars Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte aber, vielleicht gibt es eine Antwort darauf in einer anderen Serie, die es dieses Jahr ja auch sehr in aller Munde war, und zwar The Studio von Seth Rogen, von mit und durch Seth Rogen. Und da wird ja erklärt, wie so ein Hollywood-Studio funktioniert und was da für Mechanismen sind. Und dass es eben nicht darum geht, die beste Geschichte zu erzählen oder den besten Menschen für ein Skript oder für irgendwas zu finden, sondern da sind so viele Mächte am Werk, die alle an allen Ecken an so einem Projekt ziehen. Und vielleicht darf man das auch nicht unterschätzen.
Auch wenn du es jetzt gerade so vorgeschmissen hast, das Studio klingt richtig gut, es gibt richtig viele Fans, aber ich habe bei dir rausgehört, du warst nicht so überzeugt?
Ich bin nicht so überzeugt. Aber es liegt vor allen Dingen am Hauptdarsteller, Seth Rogen, der für mich immer ein rotes Tuch bleiben wird. Und ich sehe in ihm nie die Person, die er spielt, sondern immer, das ist jetzt Seth Rogen, den ich als den dauerkiffenden irgendwas Bobby kenne. Und deswegen, ich habe auch hier keinen Zugang zu der Serie gefunden, habe es nach ein paar Folgen eingestellt. Hat auch damit zu tun, dass in der zweiten Folge gleich Martin Scorsese heulend dasteht und ja auch für als als Nebendarsteller für den Emmy nominiert war, was ja ganz kurios war, wenn er den noch gewonnen hätte. Aber nee, genau, also für mich ist das eine, habe ich keinen Zugang zu der Serie gefunden, obwohl da sehr viel drin ist, was ich eigentlich total interessant und spannend finde.
Wir kommen mal zu einer weiteren Serie, die auch für unterschiedliche Meinungen gesorgt hat. Also die erste Staffel waren sich damals alle einig, The Last of Us. Da gab es jetzt eine zweite Staffel und da, ich kann ja nur nachlesen, ich habe es selber nicht gesehen, ich habe nur die erste Staffel gesehen, die ich hervorragend fand. Geht es auch wieder um ein Virus und das Endzeit-Serie und so weiter. Und bei der zweiten Staffel haben sich die Geister geschieden. Wie fandst du denn jetzt die neuen Folgen?
Da habe ich noch nicht aufgeholt. Ich bin noch bei der ersten Staffel, es liegt noch auf meiner digitalen Playlist. Ich glaube, was sich herausgestellt hat, ist, Computerspielverfilmungen müssen Serien sein. Das, glaube ich, ist jetzt mal so ein Ding, was man ohne Schwierigkeit jetzt hier sagen kann, ohne irgendwie Wut hervorzurufen. Alle Versionen, die wir vorher gesehen haben, wo Computerspiele adaptiert wurden, die haben immer daran gemangelt, dass das Computerspiel, was über 60, 80, 90 Stunden geht, normalerweise sind ja Computerspiele getaktet, irgendwie auf 2 Stunden reduziert werden musste und das ging eigentlich immer schief. Und Last of Us hat eben gezeigt, ja, wir brauchen das Serienformat dafür. Und dann ist es ja auch immer noch eingedämpft, ne, oder eingedampft, aber das funktioniert viel besser.
Die Geschichte muss gut sein, es braucht Zeit. Ich finde, bei Last of Us ist es gelungen, mit einer hervorragenden Bella Ramsey, also die Mädchen, um das es geht, und diese übelgelaunte und die Kokette und diese vermeintliche Vater-Tochter-Beziehung und Gabriel Luna auch ganz hervorragend. Ich war begeistert, du auch?
Und Pedro Pascal.
Den darf man nicht ganz vergessen. Nicht ganz untalentiert, dieser Mann.
Wieso steht der hier nicht?
Der König der Seriendarsteller, kann man sagen. Narcos war schon mit dabei. Game of Thrones hat er ja mitgespielt.
Mandalorian
ist er. Also er ist wirklich so das, was Richard Chamberlain in den 80ern waren, ist er jetzt in der Neuzeit.
Also, der steht hier auf der Auflistung ganz und Pedro Pascal, den meinte ich eigentlich jetzt seit anderem. Der Bösewicht, ich meinte Pedro Pascal.
Ja, großartig.
Großartiger Typ, ja.
Auf jeden Fall. Ich liebe ihn auch in
also Arbeit. Das Verhältnis zwischen Pedro Pascal und der Bella Ramsey, die haben, da ist eine Chemie stark, oder?
Ja. Als Computerspiel-Nerd weiß ich ja, wie es ausgehen wird. Das ist auch wieder so ein Ding, deswegen schließen wir das jetzt hier.
Ja, wir können ja auch mal sagen, also um mal im Überblick zu bleiben, man kann mal ganz gut, also in wenigen Wochen am 11. Januar werden die Golden Globes verliehen für Filme, Kinofilme, aber eben auch für Serien. Und 6 Nominierungen, also die meisten, um das nur mal zu sagen, ich war überrascht, dass die Serie überhaupt noch existiert. Ich weiß nicht, ob ihr sie verfolgt, The White Lotus hat ja inzwischen auch 4 Staffeln. Guckt ihr das? Habt ihr da irgendeinen Zugang dazu?
Nee, leider auch noch nicht, aber auch der steht noch auf der Liste. Also hat ja auch viel Lorbeeren bekommen dieses Jahr und war in vielen Listen auch drin, was man 2025 gesehen haben musste. Aber es ist ja auch nur eine begrenzte Zeit, ne? Während man noch Familie und Arbeit juggeln muss.
Ja, darüber werden wir gleich nochmal reden, wie euer Serienkonsum an sich ist, also wie ihr da strategisch vorgeht. Also bei dir offenkundig liegt ganz, ganz viel auf Halde. 4 Golden Globe-Nominierungen, um es mal zu sagen, Severance. Ja, eine Serie, yes. Da muss ich nochmal nachschauen. Carsten sagt schon. Du kannst ja aber sagen, das ist ja auch letztlich so ein bisschen eine Science-Fiction-Serie, nicht nur ein bisschen.
Es ist eine Sozialstudie. Das ist, also erstmal ästhetisch. Fangen wir mal beim Ästhetischen an. Das hat mich ja, die Farben, das hat ja so 60er Jahre Büro, Alltag, Design. Ganz kalt. Gemischung mit aus Star Wars, und die Alien-Gänge. Das ist also ganz, eine, man muss also die Vorgeschichte ergänzen mich bitte. Das ist ein Betrieb, ein Ort, ein Büro, wo die Leute, wenn sie rein gehen, die Erinnerung verlieren an das, was draußen ist. Und wenn sie drin sind, wissen nicht, was draußen ist.
Genau, es gibt wohl Freizeit-Ich und ein Büro-Ich, wenn man so sagen kann. Ne? Ja, und die Ichs wissen nichts voneinander.
Aus Geheimhaltungsgründen, weil dort was gemacht wird, was halt geheim ist. Und der Einfachheit halber, man geht dort durch den Aufzug durch und dann weißt du nicht mehr, was auf Arbeit los gewesen ist. So. Könnte man sagen, ja, okay. Und dadurch entstehen natürlich und das ist ja eine Allegorie-Beziehung. Wir haben ja auch in unserem Arbeitsalltag, in unserer entfremdeten Arbeit, dennoch soziale Beziehungen mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen, weil das ist ja ein eigenes soziales Konstrukt, da sind Beziehungen, alles Mögliche, und dann haben wir unser sogenanntes Privatleben. Hier bei Radio Frei in anderen Zusammenhängen mischt sich das, aber im Normalfall, wenn Leute einer Lohnarbeit nachgehen, haben sie ihre Arbeitskollegen und da mit denen verbringen sie ja oft mehr Zeit als mit dem Partner und mit der Familie, rein zeitmäßig so. Und das, diesen Versuchsaufbau oder diesen Gedanken nimmt diese Serie auf. Und treibt das ins Extrem, dass da Beziehungen entstehen und die Leute nicht wissen, was draußen los ist und draußen die Leute nicht wissen, was da drinnen los ist. Ein schöner Versuchsaufbau eigentlich, oder?
Ein absolut fantastischer Versuchsaufbau. Und dann gibt es ja noch so viele Subebenen, die dazukommen in dem Moment, wo dann nur die Außenperson kündigen darf und die Innenperson ist eigentlich schon fix und fertig mit dem Job, möchte eigentlich gerne raus, aber nur die Außenperson darf kündigen. Aber wie nimmt jetzt die Innenperson mit der Außenperson Kontakt auf, wenn genau das verhindert werden soll und so? Also da sind sehr viele gute Kniffe drin, die wahrscheinlich die lange zum Nachdenken anregen.
Ja. Severance ist zwei Staffeln, auf Apple TV läuft das. Also wird hier also psychologischer Büro-Thriller genannt, ist aber mehr. Das ist rätselhaft hochgelobt. Severance, von mir eine Empfehlung, ist allerdings langsam erzählt. Das ist jetzt nicht so staccato-mäßig, also muss man so sich ein bisschen drauf einlassen.
Muss man sich Zeit vernehmen.
So Gänge, ich musste irgendwie an Alien denken, ewig lange so Gangszenen, wo so Leute durch Gänge laufen. Also hat auch was Psychedelisches.
Wunderbar. Da du es gerade sagst, Alien gab es ja, das habe ich fast schon wieder vergessen, aber Carsten, ich weiß, dass du sie gesehen hast, die Serie Alien Earth. Eigentlich das, was in den Kinofilmen immer mal realisiert werden sollte, schon im dritten Teil, dass das Alien nämlich auf der Erde landet. Jetzt hat man es in der Serie gemacht. Ja, man hört ja schon deine Reaktion, du fandest das nicht ganz schlecht.
Ich muss mal sagen, das war eigentlich die Krönung. Die Krönung der Alien-Geschichte. Nicht nur, dass da neue Kreaturen dazu kamen, aber es war also geil. Der Versuchsaufbau ist ja nochmal von daher schön, weil die Konzerne die Macht übernommen haben. Es sind zwei große Konzerne. Das ist, glaube ich, Weyland-Yutani und noch irgendwie... spielt eine Rolle.
Du hast ich hab die nicht gesehen. Das ist mir zu Horror. Da bin ich raus. Das ist auch gar nicht Horror. Stranger Things ist bei mir ist die Kappe. Genau, da weiter geht's nicht.
Das ist im Grunde kein Horror, weil das ist ja, man sieht ja, wenn man den Horror, ich finde, es ist mehr Horror, den man nicht, wenn man so Psycho-Horror, wenn man es nicht sieht. Es ist viel schlimmer, als wenn du diese Knubbel, Alien Earth war wirklich so dann der Höhepunkt von Action und herrlich. Und das Kind, das Wunderkind, ist Konzernchef. Und dann hast du Weyland-Yutani, du hast die Androiden. Also wird das alte Alien-Thema ästhetisch und auch so philosophisch aufgenommen und wird zu was Neuem gemacht. Und wir haben halt die Macht der Konzerne. Es gibt gar keine Regierung mehr. Die machen das unter sich aus. Grandios. Also ich finde Alien Earth auf jeden Fall, wenn ihr mal was bingen wollt, also als heißt am Stück so lange gucken, bis ihr kotzen müsst, ist es Alien Earth. Absolute Empfehlung war für mich als Science-Fiction-Fan, als Alien-Fan, dachte, man kann es eigentlich nur noch kaputt machen und als Serie, das geht gar nicht, aber es war das Gegenteil. Grandios.
Aber schön, dass aus dem Alien-Universum dann doch sowas Gutes auch wieder entstehen kann, so ähnlich wie bei Andor, dass auch aus dem Hause Star Wars immer noch was Gutes kommen kann. Vielleicht, um mal das Format Miniserie aufzugreifen, 2025, Adoleszenz war so eine Serie, über die viele gesprochen haben. Ich weiß nicht, wer es jetzt von euch gesehen hat. Hat es jemand gesehen? Also da geht es ja um einen 13-, 14-Jährigen, der einen Mord begangen hat und im Grunde erzählt man eben dann die Gründe, man lässt ihn zu Wort kommen. Hauptdarsteller Owen Cooper hat einen Emmy sogar dafür bekommen, der selber auch erst 14 ist und.
Da bin ich raus, war mir zu Horror. Da ist interessant, was man als Horror empfindet. Das habe ich den Fuß aufbauen und dachte, ach, das will ich nicht sehen, das tut mir zu sehr weh.
Ja, das ist für mich auch diese ganze True-Crime-Geschichte. Also wenn ich weiß, da liegt was Wahres dahinter, finde ich es auch nochmal viel schlimmer, das dann zu sehen. Und mich hat das Thema, das Sujet auch gar nicht interessiert. In dem Fall bin ich auch raus, ja.
Bevor wir gleich zu allgemeineren Fragen kommen, trotzdem, eigentlich ist es auch schon die erste allgemeine Frage. Wie steht ihr denn zu deutschsprachigen Serien? Es gab ja sowas wie Achtsam Morden mit Tom Schilling. Es gab die Affäre Cum-Ex, die man in der ZDF-Mediathek findet. Also lunzt ihr da mal so rein oder sagt ihr, alles, was hierzulande kommt, das interessiert mich nicht?
Ich für meinen Teil muss sagen, dass meine letzte deutsche Serie Mord mit Aussicht war. Und das ist schon viele Jahre her.
Also es gibt einiges.
Bei dir was Lindenstraße, glaube ich, ne?
Nein, es gibt gute Serien. Können wir da gleich nochmal zu kommen. Es gibt Doppelhaushälfte. Es gibt gute Serien. Es gibt diese Späti, die vom vermeintlichen Berghain spielen. Da muss man ein paar Abstriche machen, aber es gibt gute Versuche. ZDF Neo hat da gute Sachen. Mhm. Also was hatte ich gesagt? Späti, dann Doppelhaushälfte, ein paar Sachen. Und ich weiß nicht, ob das zählt nicht zur Serie, aber ich würde gerne drüber reden, weil das für mich ein Highlight war, des Deutschen.
Das war ja ein Zweiteiler,
sehe ich gerade. Sturm kommt auf. Spielt in Bayern und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dann zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und das ist eine Empfehlung, wenn ihr wirklich mal Zeit habt über die Feiertage, ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek und Sturm kommt auf. grandios, wenn man so, wie der Faschismus in einem bayerischen Kleindorf, wie sich die Leute dazu verhalten. Also vorgegangen aus dem Ersten Weltkrieg, dieses Kleine, wie verhalte ich mich? Kann ich unpolitisch sein? Grandios.
Also klingt richtig interessant. Ich bin ja Fan vom Weißen Band, der am Vorabend des Ersten Weltkriegs spielt, deswegen immer interessant, dann auch sowas zu hören. Sturm kommt auf. Vielleicht jetzt mal zum allgemeinen Teil, weil wir merken gerade so bei Serien, da kann man sie immer so schnell verquatschen. Johannes, wir haben mit dir auch schon häufiger drüber gesprochen und vor 7, 8 Jahren, da waren wir alle, glaube ich, noch so drauf, da gab es den neuen Serienhype eben bedingt, dass eben 2014 Netflix als Streamingdienst richtig durchgestartet ist mit House of Cards. Und wir waren alle so ein bisschen, das ist schon die erste Frage, ob wir alle vielleicht zu sehr geblendet waren, weil wir haben alle so einen Grundtenor gehabt, die Serie ist eigentlich das bessere Kino. Und eine Frage wäre, gilt das heute noch oder hat sich das alles wieder ein bisschen relativiert?
Für mich persönlich bleibt die These erstmal bestehen. Ich habe in diesem Jahr wenig im Kino gesehen, was mich so mitgenommen hat, wie mich Serien mitgenommen haben. Es ist auf jeden Fall so, dass wir in der Serienlandschaft eine Bewegung gesehen haben. Wir sind weg von diesen ganzen Fantasy-Sachen, die 2014, 2015, ob das Game of Thrones und so weiter war. Und wir sind jetzt hier zu sehr viel, oder vielleicht hat sich unser Geschmack auch nur so geändert, zu sehr viel intelligenteren zeitgeschichtlichen Betrachtungen, fast soziologischen Analysen gekommen. Und ich bin mir nach wie vor unsicher, ob Kino das so leisten kann. Mit Patrick von Halunken habe ich auch gesprochen über Avatar und wie viele Menschen das ins Kino zieht und wie das gehört. Ja, tut es. Und das hat seine Berechtigung. Und ich freue mich für jeden, der sich an Avatar begeistern kann. Aber mich zieht es nicht ins Kino. Da gucke ich lieber irgendwie eine ganze Staffel Slow Horses durch. Da ziehe ich im Moment für mich mehr raus. Mag eine elitäre Position sein, mag so sein. Ich denke, dass für mich der spannendere Teil nach wie vor in Serien liegt. Vielleicht kommt es in ein paar Jahren anders.
Wieso elitär? Ich finde, das ist ja folgerichtig, weil ja eine Serie ja immer von der Qualität her, von der Erzählqualität, auch von den optischen, immer der natürlich dem Kinofilm hinterhergehinkt hat, ist es ja nicht mehr. Das sind ja große Produktionen, spätestens seit House of Cards, wo Netflix Millionen in die Hand genommen hat für Serien, wo wir gedacht haben, wie können die das machen? Das bleibt eine Ausnahme.
Ich würde früher übrigens anfangen. Ich würde mit
Sopranos vielleicht
HBO
sogar
mit Sopranos, The Wire und wenn man ganz korrekt ist, müsste sowieso noch Twin Peaks ganz am Anfang der intelligenten Serien in den 90ern, CBS war das.
Ich meinte jetzt vor allen Dingen den Aufwand, den finanziellen Aufwand der Betrieben, wo man sagen kann, die Schauwerte, die sind nicht mehr zu unterscheiden. Also das ist, ich bin ins Kino gegangen, weil ich die Schauwerte und den Sound und alles hatte. Das ist ja mittlerweile auch auf einem Niveau, auf einer Qualität, die ja mit dem Kino natürlich mithalten kann oder manchmal sogar noch höher ist, wenn man so will. Ne? Also das ist nimmt sich ja dann nicht
viel. Also ich vertrete jetzt hier mal das Team Kino. Ich weiß, Carsten, du warst ja früher auch hier der Kinogänger bei Radio Frei, bist ja eigentlich auch ein Kinoliebhaber, um es auch mal zu sagen. Johannes, du ja auch. Du hast ja hier auch bei Gegenlicht bei dem damaligen Filmmagazin mitgemacht. Aber ihr habt jetzt so ein bisschen die Seiten gewechselt, höre ich raus. Team Serie. Ich halte jetzt mal so ein bisschen dagegen. Ich finde die Gefahr sehr groß, weil es so viele Serien gibt mit sehr vielen Folgen, dass wir irgendwann die Serie nur noch wegkonsumieren. Deswegen meine Frage an euch. Wie nehmt ihr die Serie denn war, binscht ihr die alle weg, so irgendwie zwischen 22 Uhr und 6, wenn man da
also
mal...
Also mein lieber Rainer, da hast du jetzt einen völlig falschen Zugang in dem Argument gewählt, weil man könnte natürlich genauso sagen, die Masse an Filmen, die jedes Jahr veröffentlicht wird, ist genauso hoch, wenn nicht noch höher als die an Serien.
Punkt für dich.
Du hättest, worüber du den Einstieg machen hättest können, und das finde ich ist der viel berechtigtere Punkt, ist, wie aufmerksam schauen wir Serien? Wie lassen wir uns von unseren Smartphones und so weiter ablenken? Weil das hast du im Kino nicht.
Das stimmt. Und vielleicht habe ich die Frage nicht konkret genug gestellt, weil darauf läuft es sich hinauf, nicht auf die Qualität des Schauens. Und im Kino, durch das ziemlich mal einen schwierigen Begriff, dispositiv, durch die Anordnung, ich sitze im Dunkel, ich muss durchweg gucken, es gibt in der Regel keine Pause, ist was anderes, als wenn du sagst Smartphone. Also da ist doch schon eine Gefahr da, um nochmal die Frage zurückzugeben.
Da ist absolut eine Gefahr da und ich habe mehr als nur eine Folge nochmal gucken müssen, weil ich mich durch mein Smartphone habe ablenken lassen und dann einen wichtigen Plot-Twist nicht mitbekommen habe. Da bin ich ganz ehrlich, bin ich gar nicht schlecht drüber urteilen. Auf der anderen Seite habe ich das eben in Kinos inzwischen auch bemerkt, etwas, was in der Zeit, als ich noch ins Kino regelmäßig gegangen bin, ein absolutes No-Go war, nämlich, dass man das Telefon während der Vorstellung einfach in der Tasche gelassen hat. Das ist einfach nicht mehr. Ich war mit meinen Kindern in der 4D-Vorstellung von Barbie gewesen und 4D, da bewegen sich die Sitze und man bekommt Wasser ins Gesicht gesprüht und man bekommt so Luftstöße und so, also man noch eine viel stärkere Experience, wie man so schön sagt. Ist die Karte auch noch nochmal teurer. Da wurde also während des Films auch gefilmt und wurde geredet ins Telefon und so weiter. Also Sachen, die ich von früher gar nicht mehr kannte. Und das ist auch etwas, was mich inzwischen eben von Kinobesuchen so abhält. Dieses Verhalten der anderen, die da mitgucken. Das hat mich früher schon genervt. Der alte Kinoclub, wo jeder Sessel geknarzt hat, wenn man sich gedreht hat, wo die Gläser gegen die Sitzlehnen geklonkt sind, und dann hat man so einen Film wie Kim Ki-duk's Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling geguckt, in dem gar kein Dialog stattfindet, sondern nur Bilder und Ton stattfindet, und da ist jedes störende Geräusch quasi tut weh, und das ist jetzt im Kino ist es meiner Meinung nach noch schlimmer geworden, weil eben durch die Handys noch eine weitere Störquelle hinzugekommen sind.
Es ist eine Frage der Kulturtechnik, und das fängt ja beim Essen an. Es gibt in Familien, die haben keine Esstische mehr. Es gibt Menschen, wo es normal ist, dass wir, wenn wir miteinander essen, als gut, wir essen zusammen, reden miteinander. Das ist nicht nur die Nahrungsaufnahme, dass das Smartphone mit am Tisch sitzt. Niemand wird auf die Idee kommen, eine Tageszeitung zu lesen und sich dabei zu unterhalten. Das ist man könnte sagen, verroht oder hat sich geändert, der Fokus der Kulturtechnik. Und wenn man sagt, Kino schauen, ins Theater gehen, ist eine Kulturtechnik oder ist eine Wahl. Niemand würde auf die Idee kommen, geht ins DNT und da läuft ein Wojciech und das Smartphone rauszuholen. Im Kino ist das so. Also das heißt, das hat sich wahnsinnig geändert. Und zu sagen, wir gehen wieder zurück. Und die sagen, wenn ich ins Theater gehe, dann gucke ich mir Theater an. Wenn ich ins Kino gehe, gucke ich mir Kino. Wenn ich eine Serie schaue, lege ich alles andere weg. Wenn ich mit Menschen esse, lege ich alles andere weg. Ich unterhalte mich. Das ist, glaube ich, so dieses Ding, was wir, was man sich bewusst machen soll. Will man das, will man es nicht und so weiter. Und zum Thema Serien, man kann auch die Miniserie mal hochloben.
Das wollte ich gerade tun.
Also, ja, das ist für mich das Ding eigentlich, die Miniserie. Das ist der verlängerte, auserzählte Spielfilm. 6 Folgen und dann ist Schluss. Und das finde ich klasse.
Und das war nämlich genau vielleicht schon mein Schlussgedanke mit. Was? Weil, wir haben uns wieder mal, aber so ist es bei Serien verquatscht. Weil ich
wollte noch sagen, mehr
auf Kingstown. Die Miniserie, finde ich, ist die ideale Brücke zwischen Kinofilm und der Serie. Und das wäre nämlich vielleicht, ich versuche es als Frage irgendwie zu stellen. Ich finde das Problem, auch bei den guten Serien, und da kommt der Begriff Serie ursprünglich her, Serienproduktion, ursprünglich bei Autos, dass ich immer das Gefühl habe, auch bei den guten Serien, die sind entweder 2 Staffeln zu lang, 10 Folgen zu lang und sind eigentlich schon nach 2 Staffeln auserzählt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einer meiner Lieblingsserien, Breaking Bad. War trotzdem, obwohl es eine sehr, sehr gute Serie war, eine Staffel zu lang. Und bei House of Cards kannst du auch nach 2 Staffeln aufhören. Und das finde ich doch, Johannes, ist doch ein Problem, dass so lange eigentlich weitergedreht wird. Da sind wir wieder bei Dallas, ja, weil das vorhin der Name fiel, die Serie. Die hat man wirklich bis wirklich der Letzte nicht mehr zuschauen wollte, weiter produziert. Und ich glaube, das passiert heute auch wieder.
Na, dann kann ich ja nur ein Netflix-Abo empfehlen, weil die setzen einfach konsequent nach der ersten Staffel ab. Egal, ob es ein Cliffhanger war, egal, ob es eine große Anhängerschaft
gibt. War eine Kritik jetzt und kein Lob, muss man sagen?
Boah, weiß ich nicht. Ne?
Das ist nicht auch.
Nee, ich genau, das ist eine interessante Frage, Reinhard. Ich bin mir nicht, also das auch da sind wieder viele Mechanismen, die da reinspielen. Und ich glaube, es ist wirklich schwierig, den Punkt zu finden, an dem es ein gutes Aufhören gibt. Weil gerade Breaking Bad ist für mich so ein Beispiel dafür. Ich finde die erste Staffel maximal mittelmäßig für
das
mich.
Stimmt, das stimmt.
Und wenn man da gesagt hätte, okay, wir brechen hier jetzt ab, hätte uns eins der größten Juwelen der Fernsehgeschichte entgangen. Wäre uns entgangen, so, ne? Und das ist schwierig zu sagen. Meistens weiß man es erst im Nachhinein. Ich wollte noch etwas auch noch sagen, ne? Carsten, wir sind ja am Ende der Sendung, aber wir hatten auch noch darüber gesprochen, was in der nächsten Zeit auf uns zukommen wird in den Serien und auch im Kinofilm. Und zwar ist das die personalisierte Werbung, die durch AI möglich gemacht wird.
Da wird mir schlecht. Erzähl es bitte, was da geht.
Ja, erzähl, was dann passieren wird. Also zugeschnitten aufgrund unserer Serienverhalten zum Beispiel.
Funktioniert es so, dass eine künstliche Intelligenz den Film mit uns schaut, während wir gerade schauen, und dann die Produkte, die der Werbepartner einblenden möchte, in den Film integriert. Das heißt, wir können dann irgendwie Stirb langsam gucken und in Stirb langsam hat Bruce Willis dann plötzlich Kopfhörer, aktuelle Kopfhörer aus 2025 auf dem Kopf. Oder wir sehen irgendwie Gary Grant mit einer Cola-Dose in der Hand. Also das
ist jetzt dann nicht besonders subtil, aber wenn dann das Product Placement so geschickt eingebaut wird, ne, dass es dann um Automarken, um spezielle Getränke geht, du kriegst es gar nicht so richtig mit, aber du siehst die Produkte und siehst nur du angezeigt, weil du gerade mal danach hier nach Dings gegoogelt hast und dann kriegst du das angezeigt.
Das ist genau, das wird das Interesse, das wird dann genau, das gibt jetzt so ein Proof of Concept, dass es das möglich sein wird. Also, wenn Reinhard die Serie guckt, dann sieht er, wie eine Cola-Dose an die Lippen gesetzt wird. Ich sehe, wie eine Sprite-Dose an die Lippen gesetzt wird. Der Schauspieler hat diese Szene aber nie gedreht. Der hat nie eine Dose in der Hand gehabt. Das wird einfach durch die künstliche Intelligenz damit reingebaut und das ist ein Proof of Concept gewesen. Das hat natürlich viele moralische und rechtliche Grauzonen, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler ja nie dazu gestimmt haben, dass sie jetzt mit diesem Ding gefilmt werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das in den nächsten Jahren sehen werden.
Das ist die Idee, das ist technisch möglich und das ist schon richtig Science Fiction, finde ich. Oh, gruselig.
Also, danke nochmal, Johannes, dass du hier warst. Das wird auch nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Das sagen wir zwar so gern manchmal, aber das ist wirklich so, weil wir auch das Gefühl haben, hier geht noch mehr. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr unterdessen gehört habt. Hört weiterhin Radio frei. Tschüss.
Ja, ciao.
Ciao. Say.